Menschen in der Organisation machen im Grunde genommen den Unterschied und machen auch den Reiz aus. Es geht immer nur mit Menschen und nie über Menschen hinweg. Aber diese Führungsqualitäten, die werden in der Ausbildung nur peripher gestreift. Und wirklich führen lernt man nicht, indem man im Grunde genommen in Vorlesungsräumen sitzt, sondern das lernt man im Leben. Dass man sich nicht scheut, auch unangenehme Entscheidungen zu tragen. Und meine Erfahrung ist gnadenlose Offenheit. Also den Menschen nichts vormachen, ihnen nicht irgendwas erzählen, was nicht der Realität entspricht. Und damit gewinnt man auch.
Willkommen bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Ich bin Hannah und in diesem Podcast spreche ich mit spannenden Führungspersönlichkeiten über ihren Weg. Dabei geht es nicht um den Titel, es geht vielmehr um die Geschichten, die hinter einer Karriere stecken. Wir reden über mutige Entscheidungen, den Umgang mit Herausforderungen und die Top-Learnings, die am Ende den Unterschied machen. Herzlich willkommen zurück bei Leaders Unplugged, The Stories Behind. Heute habe ich Peter Pöschel zu Gast und Peter blickt auf über 40 Jahre in der Geschäftsführung zurück, unter anderem in der Getränkeindustrie und später auch viele Jahre in der Pharmabranche. Heute ist er eigentlich im Ruhestand, aber eigentlich auch nicht, denn er brennt nach wie vor für sehr viele Themen und ist deswegen weiterhin aktiv und unterstützt Unternehmen auf selbstständiger Basis, gerade im Bereich der Organisationsentwicklung. Hallo lieber Peter, so schön, dass du dir die Zeit nimmst und ja, die Einblicke in dein Leben, in deinen Weg mit mir bzw. auch mit allen, die zuhören, teilen wirst. Und bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich einmal selbst kurz vorstellst und genau, wie schön, dass du da bist.
Liebe Hannah, vielen Dank. Ich bin natürlich auch sehr überrascht, dass du mich gefunden hast, dass du mich eingeladen hast und gebe gerne Informationen über mein Leben, über meinen Werdegang, der in Unterfranken begann, an der TU München Weihenstephan. Dort habe ich mein Studium begonnen im Bereich Brauwesen, Getränketechnologie, was mir unheimlich viel Freude in dem Studium bereitet hat, was ich vorher gar nicht so abgesehen habe. Habe viele interessante Menschen kennengelernt und bin nach meinem Studium dann in die Getränkebranche eingetreten, habe ja im Grunde genommen erstmal so kleine Betriebe kennengelernt, um da Fuß zu fassen, Familienbetriebe grundsätzlich, bin dann nach dem Start sehr schnell dann auch in Großbetriebe reingekommen, unter anderem auch die Brauerei Veltins im Sauerland. Als Süddeutscher war das natürlich schon ein Schritt in den Norden, der mich bewegt hat, ganz neue Facetten kennenzulernen und vor allen Dingen Menschen. Der Menschenschlag war ja ein ganz anderer im Sauerland im Verhältnis zu den Franken. Ist das natürlich eine ganz andere Welt und das hat mich sehr geprägt, unter anderem auch, weil dieses Unternehmen von einer Frau geführt wurde, der Frau Rosemarie Veltins damals, und die im Grunde genommen in einer Männerdomäne ihren Mann gestanden ist und sehr stark auch auf diese Gemeinsamkeit getocht hat. Und das waren für mich so Elemente, die mich auch in meinem weiteren Berufsleben sehr stark geprägt haben. Also dass im Grunde genommen der Zusammenhalt über Führung, über Ausrichtung so stark wirken kann, dass die Menschen begeistert in dem Unternehmen arbeiten und letztendlich auch für das Unternehmen einsetzen. Und nach 5 Jahren im Sauerland bin ich dann in den Süden, ganz in den Süden, an den Bodensee gegangen, in eine kleinere Brauerei, Brauerei Meckerts, um da die Vielfalt der Biere und AFG-Getränke, also alkoholfreien Getränke, kennenzulernen. Hatte dort niemand verstanden, weil man gesagt hat, also die Brauerei Veltins verlässt man nur waagrecht. Das geht nicht, und hatte dann auch von meiner Chefin damals die Einladung mitbekommen. Also wenn es mir da nicht gefällt, dann kann ich jederzeit zurückkommen, was mir unheimlich gut getan hat, was ja mich auch stolz gemacht hat. Das heißt auch eine Anerkennung meiner Arbeit in dem Unternehmen war für mich eben auch sehr prägsam. Und in dieser Phase habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und wir sind dann gemeinsam an den Bodensee gegangen. Und dort auch habe ich dann in der Funktion als Leiter Qualitätsförderung den ganzen Bereich des Qualitätswesens betreut. Und da bin ich dann nach 2 Jahren, hatte ich dann die Möglichkeit, in ein größeres Unternehmen zu wechseln, wo ich gleichzeitig sowohl den Brauereibereich als auch den Getränkebereich leiten konnte, also den AFG-Bereich. Und das war für mich natürlich so verlockend, dass ich das Unternehmen dann nach im Verhältnis kurzer Zeit verlassen habe, was mir sehr schwer gefallen ist, weil zum einen war es eine unheimlich tolle Gegend, es waren super nette Menschen, die mich da ja begleitet haben und mir auch ja im Grunde genommen die Türen geöffnet haben. Die konnten es auch nicht verstehen, dass man in einer Region, wo andere Urlaub machen, arbeiten darf und dann trotzdem diese Chance vergibt. Und ich hatte dann gesagt, es war beruflich für mich wichtig, weiterzukommen und im Grunde genommen auch eine Möglichkeit, in einer leitenden Position 2 Standorte zu betreuen. Und dann bin ich nach Hohenlohe gewechselt. Hohenlohe war für mich dann auch die Basis, wo ich im Grunde genommen meine Industriepromotion umgesetzt habe. Ich hatte dann die Möglichkeit, über den Lehrstuhl in Weihenstephan, zu dem ich nach wie vor ganz intensive Kontakte gepflegt habe, im Grunde genommen eine Möglichkeit zu promovieren, als Promotion neben dem Beruf. Das musste ich erstmal meinem Chef klar machen, dass es neben dem Arbeiten auch noch etwas anderes gibt. Es war auch Arbeit. Aber damals waren die Möglichkeiten auch gar nicht so gegeben wie heute, dass man viele Fragen, viele Arbeiten über Internet umsetzen kann. Mhm. Da war notwendig, dass man den persönlichen Kontakt gepflegt hat. Und viele Studenten und Kommilitonen und Mitdoktoranden kannten mich gar nicht, weil ich immer nachts hingefahren bin. Und auch wieder zurück, hatte mit meinem Doktorvater dann so die ganzen Themen abgestimmt und bin dann wieder zurück. Und erst bei der Promotionsfeier, beim Abschluss, habe ich dann viele erst mal kennengelernt. In dieser Zeit hatte ich auch im Grunde genommen Professoren kennengelernt, die ich aus der ersten Phase des Studiums eher aus einer Distanz kennengelernt habe. Und dann plötzlich waren sie im Grunde genommen Berater, waren mir sehr zugewandt, haben mich unterstützt in meiner Arbeit und auch anerkannt, dass das neben dem Beruf doch eine ganz andere Herausforderung im Alltag ist. Danach war eine Entscheidungsphase, wo ich dann gesagt habe, das habe ich erreicht, es muss weitergehen, und hatte dann die Möglichkeit, in einen großen Industriebetrieb zu gehen. Das war also da der Bereich Heineken in Deutschland, die sogenannte Brauholding International, und hatte 2 Standorte zunächst im Osten zu betreuen, in den 9 Bundesländern. Und auch hier war es wieder der Abschied, nach 10 Jahren Unternehmen zu verlassen. Da hat man schon seine Spuren im Grunde genommen in die Gene so ein bisschen eingebrannt, und die DNA des Unternehmens und die Menschen, die man betreut hat, begleitet hat, konnten es nicht verstehen, dass man Unternehmen verlässt. Mhm. Und das war für mich dann auch wieder so eine Trennung. Zum einen war es eine tolle Herausforderung, in einen großen Betrieb zu kommen, und zum anderen aber auch mit weinendem Auge, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe da viele Menschen kennengelernt, wir haben vieles bewegt, wir haben die Organisation vorangebracht, wir haben gemeinsam Entscheidungen getroffen, und da entsteht Vertrauen, und dieses Vertrauen, das ist, fällt einem schon schwer, wenn man so einen Bezug hat zu den Menschen hat, wo wo man dann sagt, Mensch, jetzt ist es so ein Vertrauensbruch oder es ist im Grunde genommen ein Abschied, den man gut argumentieren muss, um da keine Missverständnisse zu hinterlassen. Und
da mal die Rückfrage, du hast jetzt viel erzählt von den vielen Stationen, dann kam die eine, dann kam die andere und jedes Mal hast du auch erzählt, okay, ich habe die Zelte irgendwo abgebrochen und neu aufgebaut. Wann wusstest du, dass das jetzt, ist es bei dir ein Bauchgefühl, ist es eine Kopfentscheidung, ist es Abwägen von Vor- und Nachteilen, ist es Abwägen der Potenziale, die da noch schlummern oder was? Es ist ja auch wirklich nicht selbstverständlich so oft quasi die eigene Heimat, den eigenen Standort zu verlassen und wieder auch umzuziehen, was ja bei dir tatsächlich der Fall war. Also woran hast du solche Entscheidungen festgemacht? Woher wusstest du, das ist jetzt der Moment und das ist auch die Chance, die ich ergreifen will?
Naja, wenn man neu startet, dann ist es immer so ein Thema der Neugierde. Also man möchte etwas kennenlernen, man möchte lernen, man möchte verstehen, wie die Prozesse laufen, man möchte die Zusammenhänge verstehen und auch die Akteure kennenlernen, die im Grunde genommen diese Prozesse steuern und verantworten. Und wenn man dann nach einer gewissen Zeit in eine Routine kommt, dann braucht man wieder so den Kick, Neues zu machen und auch wieder neue Wege zu gehen. Und ich hatte immer so in meinen Werdegängen die Herausforderung gesucht, die Herausforderung, Neues zu tun, Neues aufzubauen, Neues zu entwickeln. Und ich war in der Phase in, das war Schwäbisch Hall, wo ich 10 Jahre lang das Unternehmen gesteuert habe, aus dem technischen Bereich heraus. Und da hatte ich die Möglichkeit, sehr stark in den Bereich Lean Management reinzuschauen. Da ist in der Nähe dann Heilbronn, das ist Audi Hochburg, hatte da mit Zulieferanten zu tun, hatte da Menschen kennengelernt, die in diesem Bereich sehr aktiv unterwegs waren. Und da wurde bei mir ein Funke gezündet, der mich neugierig gemacht hat. Und damals war das Thema Lopez bei VW, der Lopez-Effekt, KVP-Quadrat für die Insider, also diese kontinuierlichen Verbesserungsprozesse. Und da waren die Menschen gefordert, immer wieder Neues zu entwickeln, also die Unternehmen voranzubringen. Und im Vergleich zur Getränkebranche war das ein sehr hoher Druck, den ich da gespürt habe. Und da waren erwachsene Menschen, die sich wöchentlich abgestimmt haben, wer muss eigentlich nach Wolfsburg fahren und muss dort berichten. Und diese Dynamik, die da entstanden ist für Veränderung, die hat mich angesteckt. Und das war dann auch immer wieder das Thema zu wechseln, wenn ich dann gespürt habe, ich brauche wieder eine neue Herausforderung und die Herausforderung ist aktuell in den Unternehmen nicht gegeben, weil man aus unterschiedlichsten Gründen nicht konnte, dann war das für mich auch nachvollziehbar. Und aber diese innere Unruhe, die ich hatte, die hat mich dann getrieben, weiterzumachen und das, was ich erlernt habe, das, was ich im Grunde genommen mir angeeignet habe, das auch wieder umzusetzen, anzuwenden. Und das war so ein, für mich auch so ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, der mich vorangebracht hat. Und als ich bei Veltins war damals eine Monobrauerei, da hat man nur Pilz gebraut, aber hocheffizient gebraut. Und dann habe ich gesagt, es gibt aber auch noch andere Biere, die Biervielfalt zu entdecken. Und die habe ich eben im Süden der Deutschlands gesehen und da waren obergärige, untergärige Biere, also diese Weißbiere, die haben mich fasziniert. Und dann habe ich gesagt, wie lernt man das, wie macht man das? Und das kann man nur machen, wenn man auch dort ist und das erfahren kann und ja miterleben kann, aber dann auch mitgestalten kann. Das war für mich immer so der Ansporn, wenn ich irgendwo gewechselt bin, dass ich dann auch wieder gestalten konnte und mich einbringen konnte.
Okay, und das war ja bei dem Heineken-Konzern eigentlich auch ein Thema, da dann nicht vielleicht nicht zwingend in der Vielfalt der Biere, sondern vor allem auch in der Vielfalt der Kulturen, die da aufeinander getroffen haben. Das ist ja genauso. Und also neben dem Produkt, was ein Unternehmen herstellt, gibt es ja auch immer das Produkt Mensch, das dazu beiträgt, das Produkt herzustellen. Und du hast mir das erzählt in unserem Vorgespräch, dass das wirklich auch Die spannende Herausforderung war diese Ost- und Westkultur, vor allem zu dieser Zeit, das ist ja auch einfach schon ein paar Jahre her, wirklich sich dieser Herausforderung zu stellen, zu sagen, okay, wir bringen diese beiden Kulturen wieder zusammen im Heineken-Konzern. Was würdest du sagen, waren da so deine Kern-Learnings oder die Erkenntnisse, die du daraus gezogen hast? Und war das auch der Punkt, wo du gemerkt hast, wie gern du dich auch mit dem Mensch in der Organisation beschäftigst?
Also ich denke mal, Anna, das ist vollkommen richtig. Das ist ein ganz zentrales Thema. Die Menschen in der Organisation machen im Grunde genommen den Unterschied und machen auch den Reiz aus. Es geht immer nur mit Menschen und nie über Menschen hinweg. Also wenn man in ein Unternehmen kommt, ist man immer jemand, der erstmals Orientierung sucht. Der weiß nicht, wo die Lichtschalter sind. Da fängt es schon mit an. Man orientiert sich neu und man baut dann im Grunde genommen Allianzen auf mit Menschen des Vertrauens, mit Menschen, denen man nahe ist, wo man sagt, okay, mit denen gemeinsam kannst du im Grunde genommen die Organisation weiterentwickeln, Sinnverwandtschaften. Und der Wechsel von Schwäbisch Hall damals in den Osten, das war für mich natürlich auch der Reiz, die neuen Bundesländer, die Menschen kennenzulernen, die Menschen dort im Grunde genommen auch zu erfahren, zu erleben, was war ihre Vergangenheit, wo sind sie aktuell, und diese Heineken, die du jetzt gerade erwähnt hast, die waren in Deutschland mit einem deutschen Unternehmen zusammen verbunden, also das war damals die Brauholding International, mit der Schörkuber-Gruppe auch ein Familienunternehmen. Heineken ist auch ein Familienunternehmen. Also man hat sich zusammengetan und hat dann gesagt, okay, wir wollen gemeinsam auch die Standorte im Osten mit erschließen. Und für Heineken war es im Grunde genommen, alles muss grün werden. Also Heineken-Farbe ist grün. Gleichzeitig aber haben diese Menschen natürlich eine Vergangenheit, haben Stolz und haben auch ihre Erfahrungen, ihre Lebenserfahrungen mit eingebracht und wollten natürlich ihre Eigenständigkeit auch weiterleben. Und nach der Grenzöffnung war es natürlich so, dass viele Westbetriebe in den Osten gegangen sind und haben da nicht gefragt, wie war eigentlich deine Vergangenheit, was möchtest du gerne haben, sondern da waren klare Direktiven. Und als ich dann da hingekommen bin, habe ich das gespürt. Es waren eben Menschen, die unheimlich tolle Ausbildungen hatten. Das hat mich auch sehr begeistert. Und mit denen gemeinsam haben wir dann eben gezeigt, dass es möglich ist, mit diesem Spirit auch Heineken gegenüber und diesen, ja, da waren diese Technical Reports, Kennzahlen, gesteuerte Betriebe, Betriebsstrukturen, die man quartalsweise abgeben musste. Und dann waren die plötzlich neugierig. Und dann haben die gesagt, Mensch, verdammt nochmal, wie macht ihr das eigentlich? Und das war die Begeisterung für die Arbeit und den anderen zu zeigen, dass wir im Grunde genommen nicht irgendwo das letzte Rad am Wagen sind, das fünfte, sondern dass wir das können, dass wir das gelernt haben. Und wir hatten da einen Softdrinkbetrieb. Das hat überhaupt nicht in das Portfolio von Heineken gepasst und die wollten das sehr schnell abgeben. Und wir haben dann gesagt, nee, das kann ja nicht sein, der ist so gut, der Betrieb. Das wollen wir beweisen, dass das ein unglaublicher Fehler gewesen wäre, den Betrieb abzuschieben. Und wir haben es geschafft. Der Betrieb ist nach wie vor eine Perle in der Kette. Also, das ist der Einsatz der Menschen und das hat mich so fasziniert. Und als ich da hingekommen bin, war ich natürlich abgesandter West. Die Menschen waren sehr kritisch. Was will der eigentlich? Der kann unsere Sprache nicht. Wieso Sprache? Ja, Teams sind da nicht Teams, sondern es sind Brigaden, oder das Qualitätsmanagement wird bezeichnet als meine Hand für meine Qualität und so weiter. Und wenn man diese Begriffe nicht intus hat, dann ist man Fremdkörper und man muss sich erstmal assimilieren, muss sich anpassen. Und als ich dann weggegangen bin dann in den den Vorstand gerückt. Dann war ich abgesandter Ost. Die Menschen hatten Vertrauen und haben dann gesagt, Mensch, wenn du jetzt wieder in den Westen gehst, bitte vergiss uns nicht, setz dich ein für uns. Und es war dann wirklich ein ganz eine tolle Entwicklung. Und viele Menschen, die hatten ja da auch nach der Wende ihren Beruf aufgegeben. Ich war da in diesem Musikantenwinkel in Markneukirchen ist das, im oberen Vogtland, und die Menschen waren da alle ja begabte Musikbauer. Und als ich da in den Betrieb gegangen bin, habe so mit den Leuten gesprochen, und dann haben die gesagt, ja, ich habe mal Geigen gebaut, ich habe Instrumente gebaut, Trompete gebaut, und das war für uns natürlich ein Riesenvorteil. Die hatten das absolute Gehör, und wenn dann irgendwie ein Lager schon defekt war, dann haben die das schon weit vorher gehört und haben gesagt, okay, das müssen wir austauschen, bevor es kaputt geht. Und damit haben wir natürlich die Produktion auch unheimlich gut hochfahren können und hochhalten können.
Wie kreativ, was für ein kreativer Ansatz. Also wie um die Ecke gedacht. Ich dachte gerade erst, ich habe versucht, in meinem Gehirn nebenher schon einzuordnen, wie wir jetzt auf die Musiker, also ich war Worker um die Musikanten. Aber wie kreativ dann zu sagen, hey, wenn, also das wieder einzubinden und quasi als positiven, ja, als Benefit für die eigene Organisation auch nutzbar zu machen.
Absolut. Und unheimlicher Stolz dann auch. Ja, wir sind das entscheidende Glied in der Kette, das es ermöglicht, dass wir erfolgreich sind. Ne?
Was hat dich dann denn dazu bewogen, dieses spannende, tolle Unternehmen, dieses Umfeld eines Tages doch noch hinter dir zu lassen und nochmal, nachdem wir jetzt schon gerade gesehen haben, du hattest viele Stationen, viele tolle Stationen, die tatsächliche, also wirklich noch die Branche zu wechseln und dann irgendwann auch zu sagen, du willst eine neue Branche kennenlernen, es wurde die Pharmabranche. Und du, da gibt es ja dieses Sprichwort, love it, change it or leave it. Und für dich war scheinbar zu irgendeinem Zeitpunkt dann doch der Moment leave it gekommen. Warum war dem so und wie kam es dazu, dass es dann eine neue Branche oder im Speziellen die Pharmabranche wurde als absoluter Quereinstieg, wie man eigentlich ja schon sagen kann?
Ja, eine sehr gute Frage. Es ist ja so, dass man im Grunde genommen als Führungskraft von den Menschen wahrgenommen wird. Egal, was man tut, man ist immer auf der Bühne. Und im Grunde genommen geht es darum, authentisch zu bleiben, sich in den Spiegel zu schauen und bei sich zu bleiben. Und wenn man dann spürt, dass aber Entscheidungen auf hoher Ebene, und damals war ich Technikvorstand, wo ich keine Möglichkeiten hatte, gegenzusteuern, war es für mich dann die Konsequenz zu sagen, ich habe hier keine Möglichkeit mehr zu entwickeln, zu gestalten, und habe dann im Grunde genommen das Unternehmen, den Unternehmensverbund verlassen. Der Schritt dann in die Pharmabranche war ganz anders geprägt. Und zwar bin ich, wenn ich nach Hause gefahren bin, bin ich immer an einem Flugplatz vorbeigefahren, der in dem Packaging Valley lag. Und da sind die Flugzeuge immer früh, wenn ich weggefahren bin, gestartet. Und abends, wenn ich am Wochenende zurückkam, sind die gelandet. Und die haben aber jeden Tag sind die gestartet und gelandet. Und da habe ich gedacht, musst du eigentlich auch so weit fahren immer. Ich hatte dann so 70 bis 90.000 Kilometer im Jahr in dieser Gruppe zurückgelegt. Mir war es wichtig, bei den Menschen zu sein und nicht aus der Ferne zu führen. Also ich hatte da 10 Standorte betreut. Wir hatten das Headquarter in München und in Wien und mussten da immer berichten. Auch die Aufsichtsratssitzungen mussten wir dann entsprechend auch informieren. Und das war immer, man war ständig in Bewegung, man war ständig unterwegs. Und ich hatte dann gesagt, nee, es muss auch anders möglich sein. Und hatte zu Hause, also in Hohenlohe, ist das Packaging Valley zu Hause, und hatte dann einfach mal gesagt, okay, verpacken kannst du. Das ist in dem Gedrängebereich gang und gäbe, also müsste ja da auch eine Möglichkeit sein. Hatte dann gefragt bei dem Geschäftsführer, bei dem Vorstand auch, der Geschäftsführer hat mich an den Vorstand weitervermittelt, und der Vorstand war Inhaber eines Pharmaunternehmens. Und Den hatte ich angesprochen über seine Sekretärin, die dann gesagt hat, also der ist ja ständig unterwegs, da müssen Sie sich ein bisschen gedulden, und habe dann auch ein paar Mal angerufen, und siehe da, irgendwann hat es geklappt, und dann hat er so ganz neugierig gefragt, ja, wo ich denn herkomme, und nach circa einer Stunde kam eine Rückantwort, ich möchte doch bitte vorbeikommen, ob ich mir vorstellen könnte, in dem Unternehmen zu arbeiten. Und dann war das im Grunde genommen ein fliegender Wechsel, wenn man so will. Und bin dann in die Branche gekommen, und mein Steckenpferd, wie du ja vorhin auch richtigerweise gesagt hast, sind immer die Menschen auch. Die Menschen, die man im Grunde genommen in der Organisation vorfindet und mit denen man gemeinsam erfolgreich ist oder nicht erfolgreich, wie ein Trainer beim Fußball. Ja, also ich kann nur mit einer guten Mannschaft gewinnen, und die Mannschaft muss ich formen, die muss ich entwickeln. Und das Unternehmen hatte mich dann angesprochen, hat gesagt, ja, ich komme ja aus so Turnaround-Entwicklungen, ob ich mir vorstellen kann, dieses Unternehmen auch in dieser Phase zu betreuen, weiterzuentwickeln, die Organisation zu entwickeln. Und das war für mich dann natürlich eine tolle Herausforderung. Und dann auch in der Nähe, meine Kinder waren ja auch schon auf der Welt, die waren auch hier, also ich war wieder zurück und hatte dann die Möglichkeit, in der Pharmabranche mein Wissen in die Organisationsentwicklung einzubringen. Und parallel dazu hatte ich einen Mentor, der ja ehemals Jesuitenpater, der sich dann als Psychologe weiterentwickelt hat und Organisationsentwicklungen im Rahmen von Change-Management-Prozessen betreut hat. Den hatte ich dann als Mentor auch, und der hatte mich dann auch in solchen Phasen, die schwierig waren, zu entscheiden, weil wenn man in der Geschäftsführung ist, dann hat man nicht mehr so viele Leute, die man fragen kann. Der hatte mich dann auch im Grunde genommen immer wieder betreut. Der stand Rede und Antwort, wenn ich jemanden gebraucht habe, mit dem man einfach solche Entwicklungen weitertreibt. Und es sind ja auch weitreichende Strukturen, die da letztendlich nicht kurzfristig zu entscheiden sind, sondern wo man sich auch einsetzen muss. Und Einsatz heißt auch immer, wenn es mal auch gegen die Meinung des Unternehmenschefs geht. Also das ist ja die Herausforderung, ja, dass man einfach seiner inneren Stimme, seiner Linie treu bleibt. Und für mich war es immer der Weg, dass ich gesagt habe, in diesen Entscheidungsphasen die Menschen mitzunehmen, mit den Menschen gemeinsam zu entwickeln. Und in der Pharmabranche, die natürlich sehr stark reglementiert ist, überhaupt mal reinzukommen, war natürlich dann auch die Herausforderung, dass man systematisch, strukturiert an die Themen herangeht. Und das war dann gegenüber den Pharmakollegen dann auch die Herausforderung, ihnen zu zeigen, dass der Weg, den wir da gehen, dass er dem Unternehmen nützt. Und letztendlich, wenn es dem Unternehmen nützt, nützt es den Mitarbeitern. Und wenn es den Mitarbeitern gut geht und dem Chef gut geht, dann fühlen sich ja alle wohl. Also im Grunde genommen war das so der Werdegang über Überzeugung, über klare Strukturen, über eine Herangehensweise, wo ich mich auch sehr stark persönlich eingesetzt habe, zu zeigen, dass der Weg, den wir da gehen, richtig ist. Und da gibt es viele Widerstände. Ja, da gibt es auch dann, die so ein bisschen unter die Gürtellinie gehen. Das ist ja ein Quereinsteiger. Was hat der von Pharma eine Ahnung? Das ist ja im Grunde genommen, der hat vielleicht von Flaschen eine Ahnung, ne? aber nicht davon. Und dann war es die Überzeugungsarbeit. Und irgendwann kommt dann auch der Erfolg. Und der Erfolg hat natürlich viele Väter und Misserfolg wenige. Da reduziert sich das sehr schnell. Und das war auch unser Thema, dass wir dann so langsam im Grunde genommen diese Prozesse immer stabiler gemacht haben. Und da kam mir, was ich vorhin erwähnt hatte, auch diese ganzen Themen aus der Automobilbranche zugute. Also dieses ganze Thema KVP, Lean-Management aus dieser Toyota-Welt, Produktionslernsysteme, die heute ja in aller Munde sind, dass die Leute sagen, okay, wie kann ich Fachkräfte ersetzen, wie kann ich Fachkräfte neu entwickeln. Das haben wir bei Daimler in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium gemacht. Da hatten wir so ein Innovationsprojekt, das wir da umgesetzt haben. Und das hat uns da weitergebracht. Und das hat auch Vertrauen gegeben, dass das nicht irgendwo einer ist, der viel warme Luft verbreitet, sondern der wirklich das Unternehmen voranbringt. Und das habe ich 11 Jahre lang gemacht. gemacht und war stolz. Das waren immerhin knapp 700 Mitarbeiter, 27 Nationen, die wir da geführt haben. Und die waren alle mit dabei. Und das war schön, ja.
Und in dem Zuge, also das ganze Thema, wie du gerade schon gesagt hast, Organisationsentwicklung, kommt ja häufig auch mit sowohl dem einen Punkt, dass du Überzeugungsarbeit leisten musst in der Ebene, die über dir steht oder die Ebene, die mitentscheidet. Aber natürlich vor allem davon betroffen sind die Mitarbeitenden. Und Organisationsentwicklung ist ja häufig auch mit Umstrukturierungen und zum Teil auch mit Entlassungen verbandelt. Du hast auch gerade schon kurz angesprochen, jetzt zum Beispiel heutzutage vielleicht die Frage, was können wir durch KI effizienter machen, aber welche Stellen können dadurch auch ersetzt werden? Alles, was mit Veränderung zu tun hat, macht den Menschen, den meisten Menschen in der Regel ja Angst. Zum Teil berechtigt, zum Teil vielleicht nicht, aber natürlich, sobald es darum geht, dass man Angst hat, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren, sind Ängste berechtigt. Wie würdest du das einordnen? Also wie bist du damit umgegangen, diese Verantwortung auch dafür gewissermaßen zu tragen, vielleicht auch Entscheidungen anzugehen und auszulösen, die im Endergebnis so etwas ja für den Einzelnen tatsächlich real machen? Und wenn man das auch auf heute überträgt, ich würde sagen, die aktuelle Situation ist auch so, dass einige Unternehmen sehr stark davon betroffen sind. Wie macht man das als Führungskraft? Wie geht man damit um und wo kann man vielleicht auch differenzieren, dass man dann nach Hause geht und weiß, man macht das im besten Sinne für das Unternehmen, auch wenn es für den einen oder anderen Einzelnen möglicherweise bedeutet, dass der Arbeitsplatz verloren geht.
Ja, ich denke, das ist eine ganz zentrale Frage im Rahmen von Führung, dass man sich nicht scheut, auch unangenehme Entscheidungen zu tragen. Und meine Erfahrung ist gnadenlose Offenheit. Also den Menschen nichts vormachen, ihnen nicht irgendwas erzählen, was nicht der Realität entspricht. Und damit gewinnt man auch. Damit kann man Menschen auch in einer Organisation mehr oder weniger Hilfestellung geben. Und auch wenn es dann wirklich zu einem Worst-Case-Szenario kommt, das Entlassungen anstehen, dann hat man ja auch noch die Möglichkeit, Hilfestellung zu geben, im Markt Alternativen zu finden. Und aber ich glaube, dass, weil du jetzt KI angesprochen hast, diese ganzen Transformationsprozesse, die da aktuell laufen, diese Future Skills, wie sie genannt werden, die da neu gefordert werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, als Führungskraft erstmal die Spreu vom Weizen zu trennen, ja, dass man sagt, Mitarbeiter, die nicht wollen, dass man denen ganz klar sagt, passt mal auf, wir haben eine Verantwortung, das Unternehmen voranzubringen. Und wenn du nicht dabei bist, dann bist du letztendlich auch verantwortlich, dass du die Konsequenzen tragen musst. Und im Fußball gibt es die gelbe Karte, dann sage ich, okay, ich warne. Und wenn dann zweimal gelb ist, rot, dann musst du den Platz halt verlassen. Und da kann man sich nicht scheuen davor. Das ist auch eine Fairness den anderen gegenüber, den anderen Mitarbeitern. Die sehen das. Die sehen das sehr deutlich. Und hast du schon mal gesehen, dass eine gesunde Kartoffel einen Sack ansteckt?
Nein.
Nein. Ja, und ich vergleiche das immer mit dem Spielertrainer. Ja, der muss, nicht Spielertrainer, sondern mit dem Trainer, der auf dem Spielfeld sehen muss, wie das Zusammenspiel funktioniert. Ja, wie die Menschen im Grunde genommen miteinander sich ergänzen, sich synergetisch weiterentwickeln. Und aus meiner Erfahrung heraus gibt es unglaublich viele Perspektiven in einem Unternehmen, weil oft ist ja das Thema Zeit. Wir haben keine Zeit, das zu machen. Wir haben keine Zeit, jenes zu machen. Und wenn ich dann zum Beispiel eine KI sinnvoll einsetze, wie das jetzt aktuell auch schon in vielen Bereichen läuft, dass man sagt, okay, ich muss hier keine großen Protokolle mehr schreiben. Ich kann hier KI einsetzen, um Prozesse effizienter auszuwerten und so weiter. Damit steigt natürlich auch die Möglichkeit, das sind Freiräume, wo ich dann Themen aufnehmen kann und wo ich dann Mitarbeiter einsetzen kann, diese Themen aufzuarbeiten, die schon lange hätten erledigt werden sollen. Und es ist natürlich auch Verantwortung einer Führungskraft, dass man Mitarbeiter weiterentwickelt, dass man sie mitnimmt. ja, und nicht einfach stehen lasse und so Fingerpointing, sondern meine Devise war immer, mein Leitspruch war immer, Menschen mitzunehmen, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, zu hinterfragen, was bewegt dich, wo sind deine Stärken und diese Stärken fürs Unternehmen einzubringen. Mein Leitspruch ist ja per Asperat Astra, das heißt auf rauen Wegen zu den Sternen, aber das funktioniert. Das ist meine Erfahrung, ja, die Menschen ansprechen und nicht nur einmal im Jahr eine Mitarbeiterinformation machen, sondern regelmäßig in die Bereiche gehen, zu den Menschen gehen, mit ihnen sprechen, sie im Grunde genommen annehmen, aufnehmen, wahrnehmen, um dann am Ende des Tages mit ihnen gemeinsam zu gestalten, ja, die Mitarbeit in Mitgestalten, in Mitformen, in Mitentwickeln überzuführen, ja, also ganz dynamische Prozesse im Unternehmen zu entwickeln und dann plötzlich verschwinden Ängste. Dann plötzlich gibt es Sinn. Und wenn Sinn da ist, kann ich die Menschen ganz anders bewegen, kann ich sie ganz anders mitnehmen.
Das ist eine sehr tolle, gelungene Überleitung für mich zu deinem heutigen Wirken. Ist nämlich das eigentlich auch das, was du heute als Sparring-Partner, Coach, als Impulsgeber machst, wenn du in Organisationen kommst? Denn ich habe das ganz am Anfang gesagt, ganz offiziell bist du eigentlich im Ruhestand, aber gleichzeitig treiben dich diese Themen, glaube ich, so sehr an, dass du sagst, ich möchte mich nicht per se zur Ruhe setzen, sondern ich möchte aktiv bleiben und mein Wissen weitergeben. Und du bist da gerade schon so ein bisschen, du hast schon ein bisschen davon erzählt, was da das ist, was dich als Führungskraft angetrieben hat und wo du auch Potenziale siehst. Ist es auch das, was dich zu deinem heutigen, zu dieser Selbstständigkeit jetzt noch bewogen hat und wo du auch Unternehmen unterstützt?
Na, ich denke, junge Menschen, wenn sie von der Universität kommen oder von der Ausbildung, ihre Ausbildung abgeschlossen haben, dann ist es oft, sie wollen ja im Grunde genommen in Führung sich entwickeln. Aber das, diese Führungsqualitäten, die werden in der Ausbildung nur peripher gestreift. Und wirklich führen lernt man nicht, indem man im Grunde genommen in Vorlesungsräumen sitzt, sondern das lernt man im Leben. Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, was ich vorhin auch kurz erwähnt hatte mit dem Jesuitenpater, der ja mich als Mentor sehr lange begleitet hat und auch sehr geprägt hat, dass es darum geht, im Umfeld, in dem man sich bewegt, letztendlich Führung zu entwickeln, Umgang miteinander, diese Kräfteverhältnisse in einer Organisation zu sehen, zu entwickeln. Und diese Erfahrung, die spüre ich immer wieder, dass sie sich Menschen ganz schwer tun, diese Entwicklungen aufzunehmen. Es wird vieles zerstört, weil Führungskräfte nicht in der Lage sind, sich da gut zu organisieren. Im Grunde genommen wird oft auch in der Organisation noch die Devise ausgegeben, ihr habt das zu tun, nicht denken, ihr sollt arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht grundfalsch. Und ich bin auch in einer Organisation, die nennt sich InfPro, das ist eine gemeinsame Aktion zum Erhalt der Produktion am Standort Deutschland. Ja, wir sehen hier Potenziale, die wir gerade über gutes Leadership, über gute Führung in einer Organisation entwickeln können. Und diese Potenziale, das ist mir ein Herzensanliegen, die in der Organisation reinzuentwickeln und dann eben entsprechend diese Stellschrauben zu drehen, die dann ein Unternehmen nachhaltig in die Zukunft führen. Trotz aller Probleme, die wir aktuell haben, ich glaube, es ist möglich und ich glaube auch und ich sehe da auch sehr viele Ansatzpunkte, wenn man es denn richtig macht, in Organisationen, Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten, nachhaltig zu gestalten. Ja.
Und machst du das jetzt auch speziell für Getränke- und Pharmabranche oder und wie finden dich die Unternehmen? Oder ist das natürlich alles auch noch aus deinem Netzwerk, was sich Menschen finden dich? Oder genau, welche Branchen betrifft das überhaupt, in denen du jetzt aktiv wirklich noch dein Wissen einbringst?
Von der grundsätzlich überall, wo Menschen sind,
also überall.
hat man diese Themen, aber ich habe mich schon konzentriert auf Produktionsunternehmen. Und ob das jetzt Nahrungsmittel ist oder ob das Pharma ist, in diesen Bereichen, da bin ich eben sehr, sehr erfahren und kann sehr schnell auch Organisationen bewerten. Ja, wenn man durch ein Unternehmen geht, wie ist es strukturiert, wie ist es aufgebaut? Und ich habe für meine Selbstständigkeit eine Homepage aufgebaut, wo man das mal sehen kann, wer ich denn eigentlich bin. Das ist ja auch mal wichtig, gerade in solchen Bereichen, dass man sich da kennenlernt, beschnuppert.
Für alle, die gerade zuhören und sich möglicherweise fragen, wer ist eigentlich diese Hannah und was macht sie, wenn sie nicht gerade mit Menschen einen Podcast aufnimmt? Ich brenne für Storytelling und nahbare, authentische Kommunikation. Als LinkedIn-Expertin unterstütze ich einzelne Führungskräfte, aber auch ganze Unternehmen bei ihrem Weg in die Sichtbarkeit. Mit Workshops und Vorträgen, aber auch in der tatsächlichen Umsetzung von der Positionierung, der Content-Strategie über die Profilüberarbeitung bis hin zum Ghostwriting von Beiträgen. Weil ich bin davon überzeugt, in unserer digitalen Welt bleibt uns am Ende genau das im Kopf, was etwas in uns auslöst. So gewinnt man nicht nur Sichtbarkeit, Reichweite und auch neue Mitarbeitende, sondern so begeistert man nachhaltig Menschen und schafft eine echte Verbindung. Etwas, wovon wir in unserer Arbeitswelt definitiv wieder so viel mehr brauchen. Falls das also spannend für dich ist, freue ich mich sehr, von dir zu lesen.
Und wenn man auch hier sich öffnet, dann ist es Thema Vertrauen. Also wer sagt schon gerne, dass mein Unternehmen Schlagseite hat? Wer sagt schon gerne, mein Unternehmen könnte im Grunde genommen einen Impuls gebrauchen, aber ich scheue mich davor, schärfer durchzugreifen, auch entsprechend die Richtung neu vorzugeben. Das sind ja alles Themen, die sehr stark mit Vertrauen zu tun haben, sich zu öffnen. Und wenn ich dann jemanden habe, der da im gestreiften Anzug kommt und der im Grunde genommen keine Ahnung hat, dann macht er mehr kaputt, als dem Unternehmen zu nützen. Und wenn ich Menschen verbrenne in einer Organisation im Rahmen von Change-Prozessen, dann tue ich mir unglaublich schwer, die wieder einzuholen, Vertrauen aufzubauen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, wenn schwierige Entscheidungen anstehen, ist es wichtig, dass ich kristallklar, gnadenlos offen argumentiere, um Menschen nicht zu verlieren, sondern sie mitzunehmen, ihnen Perspektive aufzuzeigen. Und da, glaube ich, habe ich eine unheimliche Stärke, die ich aus den, ja, 40 Jahren letztendlich sehr gut auch bestätigt bekommen habe. Und auch junge Menschen, das finde ich auch immer toll, wenn ich in den Unternehmen bin, die schließen sich mir an und wollen den Kontakt. Ich betreue jetzt auch junge Menschen, auch gerade jemand, der eine Masterarbeit macht, jemand, der im Studium jetzt gestartet ist, macht so ein sehr spannendes Ingenieurstudium. Und das finde ich immer toll, wenn die Leute sich dann rückkoppeln und fragen, ja, ist das denn richtig? Ist das der richtige Weg für mich? Also so, dass diesen Austausch, dieses Sparring, und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ja, und ich kann lernen, aber es geht nicht um Bevormunden, sondern es geht um sich auszutauschen, ja, Impulse zu geben, ja, auf Dinge aufmerksam machen, die du nicht unbedingt erfahren musst, wenn du es weißt, ja.
Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was dich ja geprägt hat. Du hast selbst gesagt, dass du den Jesuitenpater hattest, der dich begleitet hat. Würdest du sagen, auch oder jedem, der jetzt zuhört, dazu raten, sich in irgendeiner Form einen Coach, einen Mentor halt an die Seite zu holen, der erfahrener ist oder einfach vielleicht objektiv einem manchmal helfen kann, Potenziale zu sehen und Möglichkeiten zu sehen, weil das aus deiner Perspektive sehr wegweisend für Karriere auch ist, solche Türöffner an der Seite zu haben?
Ich glaube, beides ist wichtig. Also ich glaube, dass jemand ist, der Erfahrung hat, der schon viele Dinge erlebt hat, der einfach auf diese Vielfalt der Entscheidungen, auch der menschlichen Komponenten innerhalb eines Unternehmens einwirken kann, die sogenannten Kräfteverhältnisse, die da so wirken. Ich war ja in dieser Eberhard von Kuenheim Stiftung auch unterwegs und da waren ja aus ganz unterschiedlichen Branchen Menschen da und die aber immer wieder die gleichen Themen hatten. Es ging nicht um den Arbeitsprozess, sondern es ging immer um das das Miteinander, ja, wie man im Grunde genommen Synergien entwickelt, wie stark man diese Themen ausrichtet und wie konsequent man sich auch letztendlich von Leuten dann auch entfernt oder trennt, die im Grunde genommen dieses Thema nicht wollen und vielleicht auch ganz subtil agieren im Unternehmen. Ja, das ist ja auch immer ein Thema. Dann glaube ich, dass es aus meiner Erfahrung hat es mir sehr geholfen und ich kann das nur empfehlen, ja, sich solche Menschen zu suchen.
Ich kann das selbst auch bestätigen, ich empfinde das auch so. Und was ich gleichzeitig ganz toll an solchem Sparring, an solchem Austausch finde, ist, dass das ja keine Einbahnstraße ist. Das sind ja dann häufig verschiedene Generationen, sodass auch die Perspektive der jüngeren Person, die auf den Erfahrungsschatz der älteren Person zurückgreift, gleichzeitig diese junge, andere Perspektive trotzdem sehr gewinnbringend und das ist einfach ein Perspektivwechsel, der in beide Richtungen geht und gleichzeitig auch dem der erfahrenen Person vielleicht neue Blickwinkel eröffnet und Gedanken oder Denkanstöße gibt, Impulse gibt, die ebenfalls dann in der Symbiose quasi das bestmögliche Ergebnis auch ergeben. Finde ich einen sehr schönen Gedanken. In dem Zuge auch noch die Frage an dich: Wie würdest du jetzt mit all den Jahren an Erfahrung und allem, was du erlebt hast, Erfolg für dich definieren? Was macht für dich Erfolg aus?
Du hast ja wirklich ganz tolle Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Also Erfolg war für mich immer, wenn ich gesehen habe, dass Entscheidungen, die in den Unternehmen getroffen wurden, dass sie dann doch von der Mehrheit der Mitarbeiter getragen wurden und das Unternehmen auch weitergebracht haben. Das ist ja nicht so einfach, ne? Also man stellt sich das immer so vor und dann wird gesagt, so machen wir das. Man muss ja erstmal eine Entscheidung überhaupt finden, ja, erarbeiten. Ja, wir sprechen oft über Vision, Mission und dann wird dann Hochglanzpapier produziert. Aber die Menschen sind in der Organisation sehr sensibel und ich glaube auch, dass es ein Unternehmen stark macht, wenn die Menschen diese Glaubwürdigkeit erleben, ja, wenn sie sagen, ja, das, was da gesagt wird, da kannst du dich drauf verlassen und die machen da keinen Schmuh, sondern die nehmen uns mit und die sagen uns auch ganz genau, wenn es schwierig wird, was zu tun ist und warnen uns auch oder geben uns Hilfestellung oder wie auch immer. Also ich hatte solche Erlebnisse, wo dann die Mitarbeiter, wir haben ja immer einen Dreischichtbetrieb gearbeitet und da geht es ja nicht nur, dass man von 8 bis um 14 Uhr da ist, sondern dass man eben auch nachts bei den Menschen ist, ja, dass man mal durchgeht und mit den Leuten spricht und sie aufnimmt. Und wenn es mal nicht so läuft, dann kommen Ängste, so wie du gerade gesagt hast, mit KI und dann muss man dann ist es die Aufgabe der Führungskraft, aktiv auf die Menschen zuzugehen und ihnen zu sagen, wie das Unternehmen entscheidet, wie wir vorgehen, wenn Kunden abspringen, dass man sagt, okay, wie geht's denn da weiter? Die Mitarbeiter bekommen das alle mit. Ja, das ist ja nicht nur so, dass es, wenn es der Chef sagt, die Organisation weiß, sondern es gibt ja den Flurfunk und gibt verschiedene Informationsebenen. Und das heißt, eine Organisation wird durchdrungen. Und umso wichtiger ist, der vorne steht oder die vorne stehen im Team, dass sie eben ganz offen eine Organisation informieren. Und das ist für mich eben aus meiner Erfahrung heraus auch der Erfolg, den ich spüre, den ich dann auch genossen habe, wenn ich ein Unternehmen wieder verlassen habe, um zu sagen, okay, nee, das hast du gut hinterlassen. Da ist was passiert, da hat sich was geändert und ich habe so ein bisschen was an der DNA des Unternehmens verändern können, um letztendlich den Menschen zu helfen, in die Zukunft zu gehen und ja letztendlich Arbeitsplätze zu sichern.
Ich glaube, das ist ein sehr erstrebenswertes Bild, um selber auch jeden Tag Lust zu haben auf das, was man tut und quasi auch diese Wirksamkeit der eigenen Handlungen dann in irgendeiner Form zu sehen und zu spüren, manchmal vielleicht auch über Jahre hinweg zeitverzögert. Manche Dinge werden erst zeitverzögert sichtbar, weil Prozesse erst angestoßen werden. Aber am Ende brauchen wir alle was, was uns morgens gerne aufstehen lässt und was uns antreibt und wo wir für uns persönlich sagen, das ist, worauf ich Lust habe. Und hier sehe ich die Möglichkeit, mich selbst als Mensch einzubringen und in irgendeiner Form Mehrwert zu stiften. Und ich empfinde es als, ja, als den Wunsch der meisten Menschen. Die wenigsten wollen, glaube ich, einfach nur aufstehen und irgendwas tun, sondern im besten Fall wissen, warum sie es tun, wofür sie es tun und was das Ergebnis Absolut. Davon ist. Ja. Was würdest du als Vater deinen Kindern, aber auch als allen, die jetzt zuhören, als alle Menschen, die jetzt irgendwie hier reinhören, als den Ratschlag geben, den du selbst vielleicht gern als junger Mensch gehabt hättest oder das wirklich der Ratschlag, den du jetzt ja deinen eigenen Kindern und oder allen Zuhörern geben würdest? So eine, ich weiß nicht, ein Zitat oder irgendwas, was so vielleicht immer das ist, woran du dich orientiert hättest, hättest du dieses Zitat früher gekannt?
Ja, also erstmal ein großes Kompliment. Es sind immer wieder Überraschungsfragen.
Das wäre ja langweilig.
Aber mir fällt ein Sprichwort ein auf deine Frage. Und ich diskutiere auch viel mit meinen Kindern, auch über das Thema Zukunft, sind beide im Studium noch und sind natürlich auch neugierig. Aber ich glaube, ein zentrales Thema ist quid agis, prudenda agas et respice finem. Was du auch immer tust, tue es klug und bedenke das Ende. Das hat mal irgendein Römer gesagt, aber ich finde so beeindruckend auch, dass man, ja, das ist so viel Weisheit auch, ja, dass man einfach nicht unüberlegt handelt, sondern dass man immer überlegt und auch mal vielleicht drüber schläft. Das ist keine Schande, wenn man ein bisschen Zeit braucht, um das wirken zu lassen. Da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, aber ich ziehe es immer vor, wenn schwierige Entscheidungen sind, dass man nicht unüberlegt zu schnell reagiert, sondern dass man versucht, alle Facetten auch mit aufzunehmen, um dann letztendlich auch für sich Entscheidungen zu treffen, die man selber auch tragen kann, um auch bei sich zu bleiben, ja, bei sich bleiben kann.
Schön, nehme ich auch gern für mich mit. Ich nehme zwar die deutsche Übersetzung, weil ich es mir sonst nicht merken kann, aber das ist ja als Quintessenz definitiv okay. Ja, lieber Peter, wir sind am Ende angelangt und ich möchte mich bedanken für die tatsächliche Vielfalt an Themen und Einblicken, die du mir und allen, die zuhören, gegeben hast. Ich weiß, dass so eine Folge nie ausreicht, um jegliche Tiefe in dem Leben abzudecken. Das würde viel, viel länger gehen und deswegen ist immer so mein Wunsch und Anspruch, die Storys dahinter liegen, so aufzudecken und so einen Grundumschlag an Einblicken und ja, Erfahrungen auch aus der Person herauszukitzeln. Und du hast das sehr bereitwillig und offen geteilt. Du hast es mir leicht gemacht. Deshalb vielen Dank für diese Offenheit und Bereitschaft. Ich bin mir sicher, jeder, der zugehört hat, kann was für sich mitnehmen. Und bin gespannt, wo dein Weg noch hinführt, nachdem du so umtriebig bist und ja nach wie vor so gerne unterstützt und sicherlich auch alle, die zuhören und Interesse haben, einfach mal auf deiner Webseite gucken können, ob sie dich als Impulsgeber oder Sparringpartner oder Coach gewinnen möchten. Genau, also vielen, vielen Dank dir.
Ich danke dir auch ganz herzlich, war ein tolles Interview, voller Überraschungen, danke.
Freut mich sehr.